Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die bisher vorgesehene Priorisierung von Verbrauchern gegenüber der Industrie im Falle einer Gasknappheit heute zumindest schon mal ein bisschen in Frage gestellt. Bei einem Besuch in Wien sagt Habeck, auch private Haushalte müssten ihren Anteil leisten. Trotzdem ist der deutsche Wirtschaftsminister optimistisch. Er sieht in der aktuellen Gaskrise auch eine große Chance und sagt, es gibt jetzt eine neue Allianz aus Klimaschutz und Energiesicherheit. Ganz aktuell muss Deutschland allerdings mehr auf Kohle setzen. Das ist das genaue Gegenteil einer klimafreundlichen Energiequelle. Die Bundesregierung hat ja entschieden, mehr Kohle zu verstromen. Der Kohleausstieg 2030 soll aber nicht angetastet werden. Vielleicht ist Habeck in diesem Falle zu optimistisch. Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio.
Die aktuell extrem gestiegenen Gaspreise haben auch erhebliche Auswirkungen auf den eigentlich für 2030 von der Ampelkoalition geplanten Ausstieg aus der Kohleverstromung. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg unter dem Vorsitz von Veronika Grimm, die auch Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung ist. In mehreren Szenarien haben die Wissenschaftler dabei durchgespielt, wie sich der erhöhte Gaspreis auch auf den geplanten Kohleausstieg auswirken könnte. Schließlich spielt Erdgas als fossiler Übergangsenergieträger bei der Energiewende bislang eine zentrale Rolle. Das aber dürfte sich unter den veränderten Rahmenbedingungen ändern, betonte Grimm heute.
Vor Kriegsausbruch hätte man gedacht, dass wir in einer Situation sind, dass wir eben mit vielen europäischen Ländern marktgetrieben Anreize gehabt hätten, Gaskraftwerke zuzubauen und dadurch die Kohle fast vollständig verdrängt worden wäre. Es wäre noch ein ganz bisschen Steinkohle im Kraftwerkspark gewesen, aber die wäre mit sehr, sehr, sehr niedrigen Volllaststunden betrieben worden. Wenn wir jetzt in die neue Welt schauen, dann ist es so, dass bei hohen Gaspreisen deutlich weniger Kohlekraftwerke abgebaut werden.
Anders ausgedrückt, bleibt es bei einem hohen Gaspreis, dann würde die Kohleverstromung auch 2030 weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Einfach, weil es viel weniger Anreize für Investoren gäbe, angesichts der hohen Preise in Gaswerke zu investieren. Der Kohleausstieg bereits 2030 werde also nicht über den Markt erreicht, so die Schlussfolgerung der Wissenschaftler am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre in Nürnberg. Und das hätte, so Grimm, natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf die Klimaschutzziele.
Wenn der Gaspreis sehr hoch ist, dann sieht man hier, dass Braunkohlekraftwerke durchaus einen signifikanten Anteil der Versorgung noch leisten könnten und natürlich entsprechend die CO2-Emissionen massiv nach oben gehen würden. Und wenn der Gaspreis etwas niedriger erwartet würde, dann wäre dieser Effekt nicht in dem Umfang zu beobachten. Aber man sieht eben, dass es durchaus im Bereich des Möglichen ist, dass wir noch signifikant Braunkohleverstromung im Jahr 2030 hätten.
Was zugleich auch Auswirkungen auf den Emissionshandel haben könnte, so die Forscher. Denn insgesamt steige die Gefahr, das System angesichts der anhaltend großen Bedeutung der Kohleverstromung dann politisch aufzuweichen, um die Industrie- und Kraftwerksbetreiber nicht über Gebühr zu belasten. Doch trotz der veränderten Rahmenbedingungen müsse der angestrebte Kohleausstieg 2030 jetzt nicht aufgegeben werden, hieß es heute. Nur müsse die Politik jetzt handeln und ihre Ziele klar kommunizieren, betonte Grimm.
Der potenzielle Kohleausstieg muss aber zeitnah bewertet und klar kommuniziert werden, weil sonst eben die Zubauentscheidungen für die Kraftwerke und die Planung der Infrastruktur nicht rechtzeitig erfolgen können.
Aber absehbar wäre auch, angesichts der hohen Gaspreise müsste wohl die Politik dann auch erhebliche finanzielle Anreize setzen, um den Ausbau der notwendigen Gaskraftwerke voranzutreiben.
Die Frage, ob wir in Zukunft noch genügend Gas haben, die beschäftigt viele Industriezweige. Die Frage, wer priorisiert wird, was Alternativen sind, was kurzfristig funktionieren kann. Aber nicht nur die chemische Industrie, von der oft geredet wird, sondern zum Beispiel auch die Lebensmittelindustrie, zum Beispiel die Molkereien. Da hat zum Beispiel gestern die Tagesschau berichtet, dass die gar nicht mehr arbeiten könnten. Also das heißt, es gäbe keine Milch, kein Käse, kein Joghurt. Da hilft man sich gerade zum Teil mit Öl. Da werden alte Tanks wieder in Gebrauch genommen. Aber auch andere Lebensmittelbranchen sind betroffen. Und zwar an Stellen, an denen man das überhaupt nicht vermutet. Ramona Westhoff, die ist dem für uns heute nachgegangen. Was hast du herausgefunden?
Ja, also erstmal, dass das, was für die Molkereien gilt, auch tatsächlich so für viele andere Lebensmittelindustrien gilt. Dass man da Gas braucht, wo man das als Fachfremde gar nicht so unbedingt vermuten würde. Also zum Beispiel beim Bierbrauen. Ich habe mit Christoph Kempf telefoniert. Das ist der Geschäftsführer der Karmelitenbrauerei in Straubing in Bayern. Das ist eine ganz kleine Brauerei, 30 Mitarbeitende, sagt er. Und der hat mir erstmal erklärt, wo sie da in der Produktion überall Gas brauchen.
Gas wird in der Regel dazu verwendet, den Heizkessel zu betreiben, mit dem wir dann die Würze zum Kochen bringen.
Also Würze ist das, was man da ganz am Anfang vom Brauprozess aus dem Malz macht, noch bevor Hopfen dazukommt und die Hefe, also so die Kurzfassung. Für das Malz selber braucht es auch Gas, um dann eben die Körner so zu trocknen und zu verarbeiten, dass daraus Malz wird. Das passiert schon auf den Höfen, die dann die Brauereien beliefern. Und dann bekommt das Bier seine verschiedenen Inhaltsstoffe, muss zwischendurch gären, muss bei verschiedenen Temperaturen lagern, wird am Ende auch in der Brauerei abgefüllt. Also zusammenfassend sagt Christoph Kempf.
Und Sie brauchen mehr oder weniger in jedem Prozessschritt bis auf Gärkeller und Lagerkeller brauchen Sie Wärme und die wird halt über das Gas in der Regel erzeugt.
Und plus, das kommt dann noch dazu, sowas wie Flaschen. Auch die Glasindustrie braucht ja viel Gas. Etiketten. Ohne Etiketten kann man kein Bier verkaufen, wenn man keinen Barcode draufdrucken kann oder kein Haltbarkeitsdatum. Kronkorken zum Desinfizieren braucht es in der Brauerei zum Teil Hitze. Also es gibt wirklich viele Stellschrauben, wo es ohne Gas beim Bier hängen kann.
Beim Glas war mir das klar. Beim Rest ohne Gas kein Bier, das war mir überhaupt nicht klar. Das heißt jetzt aber für diese kleine Brauerei, was macht die denn, um sich auf einen möglichen Ausfall vorzubereiten?
Also einige Firmen sind jetzt gerade dabei, von Gas auf Öl umzustellen, nicht nur Brauereien, beziehungsweise bereiten sich auf eine mögliche Umstellung für den Notfall vor, aber das geht eben nicht immer.
Das haben wir natürlich geprüft. Wir haben auch noch einen Öltank aus alten Zeiten im Erdreich liegen. Allerdings ist die Lieferzeit für einen entsprechenden Ölbrenner, den wir dann an unseren Kessel ja hinbauen müssten, so exorbitant lang, dass wir das irgendwann gesagt haben, macht gar keinen Sinn, da jetzt weiter sich reinzuhängen. Weil wenn das jetzt im Herbst wirklich abgedreht wird und der Brenner kommt dann für den Kessel erst in 18 Monaten, macht wenig Sinn.
Also Alternativen, sowas wie Öl, geht dann eben auch nicht immer. Die Karmelitenbrauerei wirbt ein bisschen damit, dass sie viel ihrer Energie selbst herstellen. Die haben sich dieses sehr hohe Ziel gesteckt, irgendwann energieautark zu werden. Im Moment sind sie aber erst bei 70%, sagt Christoph Kempf. Und genau die fehlenden 30%, das sind eben Gas. Das heißt, die Brauerei hat jetzt Absprachen mit dem Gasversorger, dass man jetzt spart und im Herbst dann vielleicht hoffentlich noch Gas bekommt. Worst case ist aber Produktion runterfahren, Kurzarbeit. Kempf vermutet, dass es anderen kleineren Brauereien ähnlich geht. Und selbst wenn die größeren jetzt alle auf Öl umstellen können, dann werde eben auch irgendwann das Öl knapp. Also was da so große Mengen braucht, um eben diese Hitzen zu erzeugen, diese Energie zu erzeugen. Trotzdem ist er aber zuversichtlich. Er sagt, Bier ist eben für viele Leute eine emotionale Sache. Und da hofft er, dass die Brauereien auch bei einer Knappheit relativ weit oben auf einer Prioritätenliste stehen können.
Eine emotionale Sache, das hat er sehr schön formuliert. Das ist ja wirklich für viele Leute wichtig. Das hat auch einen kulturellen Wert, könnte man jetzt sagen. Es ist aber, das muss man trotzdem festhalten, kein Grundnahrungsmittel. Es geht auch ohne. Wie ist es denn bei anderen Nahrungsmitteln, also bei denen, die man wirklich, wirklich braucht?
Ich habe noch mich mit dem Thema Brot beschäftigt, zusammen mit Daniel Schneider. Der ist Hauptgeschäftsführer beim Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks, vertritt also eine ganz große Reihe auch ganz kleiner Handwerksbäckereien, also so gibt es wirklich verschiedene Größen. Er meinte irgendwie von Einladen bis große Filialbäckereien. Und er hat mir auch zuerst erklärt, wo man beim Backen Gas braucht. Hier ist es relativ naheliegend für den Ofen zum Beispiel. Zur Getreideproduktion braucht es aber auch Gas und Strom. Und hier auch braucht es zum Beispiel auch Papier. Brot und Brötchen werden ja meistens in Papiertüten verkauft.
Was passiert dann, wenn man der Bäckerei das Gas abstellt?
Er meinte auch hier, worst case ist, der Ofen bleibt aus, aber man habe da schon Signale aus der Politik bekommen, dass das nicht so schnell passieren dürfte.
Wir sind ja als lebensmittelproduzierende Branche systemrelevant. Ich sag mal, im Winter frieren oder die Wohnung etwas kälter haben, ist das eine, aber wenn die Bevölkerung hungert, ist das was ganz anderes. Und insofern, wir stellen ja auch keine Luxusgüter her. Wir produzieren ein Grundnahrungsmittel, Brot und Brötchen. Und insofern sind wir eigentlich bislang ganz guter Dinge, dass es bei einer möglichen Gasnotlage nicht dazu kommt, dass unseren Bäckereien das Gas abgestellt wird.
Also hier kommt es eben beim Backen zum Tragen, dass Brot und Brötchen anders als Bier eben schwerer zu verzichten sind. Und er fasst das da ganz gut zusammen. Nahrungsmittel braucht es eben, Grundnahrungsmittel braucht es eben. Also da hat er schon Vertrauen auf die Priorisierung der Politik. Aber trotzdem bereiten sich auch einige Bäckereien jetzt für den Notfall vor, hat er mir erklärt. Also die, die nach Corona überhaupt noch das Kapital haben, auch das ist ein Problem, kaufen jetzt zum Beispiel kleinere Stromöfen, mit denen man dann vor Ort in der Filiale backen kann. Sie bauen vielleicht ihre Öfen auf Strom oder Öl um, aber auch hier gibt es Wartezeiten, also das ist alles nicht ganz so einfach. Die Stimmung unter den BäckerInnen sei angespannt, sagt Daniel Schneider. Es gibt schon Schreiben zum Teil von Gasnetzbetreibern, die auf diese Knappheit vorbereiten. Aus der Politik fehlen ihm auch noch ganz klare Ansagen. Also er vermutet ja, dass sie weit oben auf der Liste stehen, aber es ist eben nur eine Vermutung. Bisher ist nur ganz klar, dass Privathaushalte und Einrichtungen wie Krankenhäuser priorisiert werden. Für die Industrie gibt es noch keine ganz klare Reihenfolge. Also er geht davon aus, dass die Bäckereien weit oben stehen, aber trotzdem ist es auch bei diesen grundnahrungsmittelherstellenden Betrieben eine Stimmung, die nicht so ganz entspannt ist.
Gas ist wichtig für Brot, Gas ist auch wichtig für Bier. Und Ramona Westhoff, die hat sich angeschaut, wie zwei Gewerbe versuchen, sich auf eine mögliche Gaskrise vorzubereiten.